auch da wurde diskutiert. Bei den Lösungsideen habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, wurde gezeigt, okay, vielleicht braucht es genau eine Stelle, die dafür zuständig ist. Wer ist denn dafür? Wen haben wir vor Ort? Was haben wir? Ja, es braucht Visionen, die umgesetzt werden sollen, und es braucht quasi den Blick nach außen, die Perspektiven wechseln, um nachhaltige Kommunalentwicklung auch voranzutreiben. Genau, ich denke, ich habe einiges vergessen, aber falls noch was kommt, kann ja aus der Gruppe jemand nachliefern.
Ja, gibt es noch Ergänzungen? Gibt es nicht? Ja, also vielen herzlichen Dank. Dann haben Sie alles sozusagen gut über die Runden gebracht. Und ich freue mich, dass wir jetzt sozusagen diesen Bericht dann auch damit abschließen können. Und wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem letzten Tagesordnungspunkt. Das ist wieder eine Podiumsdiskussion, und ich freue mich sehr, dass wir zwei Landtagsabgeordnete heute haben, und ich würde Sie bitten, sozusagen hier auf das Podium zu kommen. Jetzt suche ich nur gerade mein. Da hatte ich, Entschuldigung. Sie auch, ja, erstmal das hier. Das hat sich verdünnisiert. Ich hatte die hier hingelegt, aber das ist weg. Meine Notizen sind weg. Okay. Gut, dann muss ich es improvisieren. Irgendjemand hat die mitgenommen. Ich hatte sie hier hingelegt. Gut, dann darf ich Sie da sozusagen jetzt ja, erst nochmal ganz herzlich begrüßen. Zunächst mal Herr Hoffmann, ja, dass Sie da sind, dass Sie auch gekommen sind, und dann natürlich auch Sie ganz herzlich begrüßen, beide sozusagen, einmal SPD und einmal CDU, um hier auch, Entschuldigung, Dankeschön, ja, um hier auch die Vision und auch die Struktur und auch, ich sag mal, das Bild, das wir ja auch gerade vom Landtag her hier gerne vermitteln wollen, denn das Landtag ist ja letztlich der Souverän. Ja, das sollte zumindest so sein. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute Morgen hatten wir sehr viel stärker mehr die Exekutive, dass wir jetzt auch mehr die Legislative dabei haben. Ja, vielen Dank, Ira, dass du mir das wieder gebracht hast. Denn hier habe ich nämlich auch ganz kurz eine Charakterisierung Ihrer beiden. Die habe ich nicht auswendig gelernt. Insofern freue ich mich, dass ich da den Zettel habe. Also zunächst einmal hier rechts neben mir, links von Ihnen, ist Gordon Hoffmann. Er ist seit 2009 Mitglied des Brandenburger Landtags für den Wahlkreis Prignitz. Er ist Landesgeschäftsführer der CDU Brandenburg, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Wittenberge und des Kreistags Prignitz. Im Landtag ist er Mitglied des Fachausschusses für Land- und Ernährungswissenschaften, Ernährungswirtschaft, Entschuldigung, Umwelt- und Verbraucherschutz. Er ist von Hause aus Erzieher, ja, und hat ein Studium Soziale Arbeit an der Fachhochschule Potsdam absolviert. Und Herr Hoffmann hat mich nochmal gebeten, nochmal deutlich zu machen, er hat sozusagen als Spezialgebiet eher die Landwirtschaft und die ländliche Raumentwicklung, Nachhaltigkeit und Umwelt ist nicht unbedingt sein eigenes Fachgebiet, aber umso mehr freuen wir uns, dass Sie trotzdem gekommen sind. Das ist eine ganz tolle Sache. Also nochmal Applaus für Herrn Hoffmann. Und dann zu meiner Linken, Wolfgang Roig, seit 2014 Mitglied des Brandenburger Landtags für den Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße. Er war umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in der 6. und 7. Periode. Er hatte den Vorsitz der Enquetekommission Zukunft der ländlichen Regionen und im Sonderausschuss Strukturentwicklung Lausitz. Zurzeit ist er der Vorsitzende des Sonderausschusses Strukturentwicklung in der Lausitz und stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz. Den haben wir ja schon gehört, den Fachausschuss. Er ist von Hause aus Forstwirt und war vor seinem Einzug in den Landtag in der Landesforstverwaltung tätig. Ja, hoffe, das stimmt so. Ja, also vielen Dank und auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Ja. Wir werden es so machen, dass ich vielleicht ein paar Fragen vorab stellen, dass wir so ein bisschen hier auch ins Gespräch kommen. Und dann würde ich es gerne relativ frühzeitig schon öffnen. Ich habe schon gemerkt, hier gibt es doch viel Bedarf und Wunsch auch nach direkter Befragungsrunde und auch nach mehr Dialog. Und wir wollen das natürlich auch sehr gerne einlösen. Ich fange mal bei Ihnen an, Heuk, weil Sie natürlich als SPD-Mitglied auch Mitglied der, ja, Landesregierung sind. Und das ganze Motto des heutigen Tages steht ja unter dem, ja, Oberbegriff der vielen Krisen, die wir im Moment haben, sei es auf der Bundesebene, auf der geopolitischen Ebene, aber auf der Landesebene. Und da hatten wir so ein bisschen den Eindruck, das Thema Nachhaltigkeit kommt dann immer ein Stück weit nach unten, wenn andere Themen hochkommen. Ist das auch ein Eindruck, der bei Ihnen aufkommt? Oder wie würden Sie jetzt das Thema Nachhaltigkeit im politischen Diskurs einordnen?
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer noch umweltpolitischer Sprecher, weil Sie das so als wahr betitelt haben, also auch in dieser Legislatur und auch für die Nachhaltigkeit zuständig. Und ich gehe mal davon aus, dass mir das auch jemand abkauft, weil ich als Förster nicht Forstwirt, sondern Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft war ich, da auch eine gewisse Ahnung habe. Ja, der Eindruck ist sicherlich nachvollziehbar. Es geht aktuell ja eher um Krieg und Frieden und um ganz andere Dinge, die auf einen einprasseln, dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwo hinten runterfällt. Mhm. Und ich habe ja erst nicht ohne Grund nach dem Beirat gefragt, ne? Also dass wir da schon die Gremien haben. Mhm. Wir haben den Klimaplan, wir haben auch das Ansinnen, in dieser Richtung weiterzumachen als Fachpolitiker und werden das Thema natürlich durch diese Krisen durchschlängeln und weiterhin hochhalten. Also das, denke ich, ist wichtig. Ich gehe davon aus, dass diese Krisen, die aktuell das Leben bestimmen, irgendwann ein Ende finden. Und das andere Thema haben wir ja trotzdem noch, weil wir müssen nach wie vor unsere Erde erhalten für uns und für alle anderen Arten. Und insofern ist das für mich sehr wichtig und wir werden das weiterhin hochhalten und natürlich auch im Ausschuss begleiten und die Regierung treiben. Ich bin zwar, also ich bin bei der regierungstragenden Fraktion, aber nicht in der Regierung.
Also, gut, vielleicht kann ich dann auch noch mal nachfragen. Ich meine, der Beirat für Nachhaltigkeit, den es ja bis Ende der letzten Legislaturperiode gab, der ist ja nicht mehr verlängert worden und sozusagen hat man nun den Klimarat jetzt genommen. War das etwas, wo Sie sagen, lieber Pax pro toto, oder hatten Sie den Eindruck, naja, zu viele Beiräte haben wir ohnehin?
Also das Letztere ist eher der Fall. Also man wollte sich natürlich nicht zersplittern und alles über Beiräte, gibt ja auch noch ganz viele Beauftragten, ausgliedern quasi, obwohl es ja die Fachpolitiker gibt. Mhm. Ne? Also ich empfinde das dann auch immer so ein bisschen fast schon diskriminierend, dass man das so nach außen auslagert, obwohl wir ja die Aufgabe haben, dieses Thema zu besetzen und auch uns da inhaltlich tief einzuarbeiten. Mhm.
Vielleicht letzter Punkt, sonst gehen wir dann zu Ihnen rüber. Sie hatten gerade noch mal deutlich gemacht, das darf nicht hinten runterfallen. Auch heute kam immer wieder auch ein gewisses Unbehagen auf, dass wir auf der einen Seite im Zeitdruck stehen. Also vor allem, was natürlich Klimafragen anbelangt, aber auch Biodiversitätsfragen, also auch Fragen der Nachhaltigkeit, vor allem im ökologischen Bereich. Und auf der anderen Seite, wenn man natürlich sagt, naja, wir müssen jetzt erstmal die anderen Dinge alle machen und wenn die dann alle vorbei sind, dann können wir uns dann diesem Thema widmen, dass wir dann natürlich auch vielleicht zu spät kommen. Kriegen wir diese, sagen wir, Zeitdringlichkeit auch wirklich bei den heutigen vielen Krisen umgesetzt?
Ja, ich denke mal, mein erster Wortbeitrag war so gemeint, dass wir das nicht hinten runterfallen lassen, dass wir das gleichzeitig zu den anderen Krisen behandeln, dieses Thema, und mit natürlich entsprechendem Nachdruck und auch im Wissen der Bedeutung für diese Sache. Mhm. Und ja, wenn man, also das ist so eine Sache, die mich persönlich auch immer bedrängt, wenn man jeden Tag erlebt, dass da Granaten durch die Gegend fliegen, ist das ja gerade für die Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz sowas von kontraproduktiv. Da sind wir ja quasi gezwungen, schon aus diesem Thema heraus dafür zu sorgen, dass diese Krise endlich ein Ende hat.
Ja, gut, dann darf ich jetzt noch mal zu Ihnen rüberkommen, Herr Hoffmann. Sie waren in der letzten Legislaturperiode ja in der Regierung, jetzt sind Sie in der Opposition. Und jetzt können Sie natürlich noch mal sagen, was würden Sie jetzt, wenn Sie tatsächlich in der Regierung wären oder wenn Sie Regierungsverantwortung als Partei hätten, was würden Sie anders machen?
Also ich möchte mich zunächst mal bedanken für die Einladung. Das ist meine erste Begegnung mit der Nachhaltigkeitsplattform und da war ich erstmal gleich bei den Workshops positiv überrascht, dass der Begriff hier so weit gefasst wird. Ich hatte es erst wirklich ziemlich ausschließlich im Bereich Ökologie verortet, finde aber gut, dass das so breit geht. Und Sie sagen richtig, letzte Legislatur waren wir mit in der Regierung und weil der Titel ist eben, weil das Motto ist Krisen und Nachhaltigkeit, das ist natürlich irgendwo ein Stück weit ein Widerspruch, ein Spannungsfeld, weil Nachhaltigkeit ja eher so in der ganz langen Linie denkt und in Krisen hat man eben diesen alltäglichen Handlungsdruck. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten ja auch in der letzten Legislaturperiode eine gewaltige Krise, nämlich die Corona-Pandemie. Und da war ich im Bildungsbereich und da habe ich erlebt, wie das ist, dass man sich eigentlich zu Beginn unserer Regierung, dass wir uns wirklich viel vorgenommen hatten, was ja gerade im Bildungsbereich in sehr langen Linien erst wirkt und zum Tragen kommt und wie wir dann regelmäßig in Videokonferenzen, in Nachtsitzungen irgendwie gesessen haben und geguckt haben, was ist eigentlich morgen, machen wir die Schulen auf, lassen wir sie zu. Das ist also einerseits ein Widerspruch, ich glaube aber, dass durchaus solche Krisen auch ein Motor sein können oder ein Impulsgeber für gewisse Formen der Nachhaltigkeit, wenn man dann die entsprechenden Lehren auch daraus zieht. Und zum Beispiel im Bildungsbereich glaube ich, das, was wir dort im Bereich der Digitalisierung, der digitalen Bildung angestoßen haben, was sehr plötzlich, sehr schnell gehen musste über Nacht, das kann tatsächlich auch eine sehr nachhaltige Wirkung entfachen, wenn man nicht danach wieder zur Tagesordnung übergeht und sagt, wir machen jetzt da weiter, wo wir vorher waren. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, die sowohl Regierung als auch Opposition eigentlich umtreiben muss, dass man versucht, bei all diesen tagesaktuellen Herausforderungen die Nachhaltigkeit mitzudenken. Und da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass man akut jetzt, dass das was ganz anderes ist, ob man jetzt Regierung oder Opposition ist. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Verantwortung, der wir uns stellen müssen.
Das freut uns sehr, dass Sie das sagen. Ich glaube, die andere Oppositionspartei würde das anders sehen, aber das steht heute nicht zur Diskussion. Herr Hoffmann, vielleicht doch noch mal ein bisschen, weil ich auch bei beiden noch mal ein bisschen konkreter werden. Was ist aus Ihrer Sicht denn jetzt wirklich das primäre Ziel, wenn Sie an Nachhaltigkeit denken und an Brandenburg? Wo würden Sie sagen, sollte man vor allem Ressourcen, politische Ressourcen, aber eben auch Finanzressourcen, personelle Ressourcen einsetzen? Was ist aus Ihrer Sicht besonders dringlich und was wäre da zu machen?
Naja, aktuell bin ich ja, wie Sie gesagt haben, im Landwirtschaftsausschuss und ich sehe eben, dass wir da auch möglicherweise über die letzten Jahre in einer sehr verhakten Position teilweise sind zwischen den Naturschutzverbänden oder den Naturschutzinteressierten und auf der anderen Seite teilweise den Landnutzern, den Landwirten. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, dass man diese beiden Gruppen stärker zusammenbringt, dass man sie so ein bisschen ein Stück weit aus den Gräben rausholt. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist, weil natürlich am Ende sich die Interessen auch ein Stück weit überschneiden. Es gibt widerstreitende Interessen, aber es gibt durchaus auch ein gemeinsames Interesse. Also auch der Landwirt, auch wenn er seine Fläche natürlich nutzen will, hat er natürlich ein Interesse daran, dass er sie auch in 10 oder 20 Jahren noch nutzen kann, dass er auch noch Erträge bringt. Und ich glaube, da wäre es gut, wenn man da rankommt. Und ich finde auch, das ist jetzt das andere Thema, wo ich ein bisschen tiefere Verbindung habe, ist eben das Thema Bildung. Also wenn ich sehe, dass gerade bei der Bildung eben die Wirkungen vom aktuellen politischen Handeln irgendwie erst sehr, sehr viel später zum Tragen kommen, dann finde ich, ist dieses, dann ist das, was wir zum Beispiel jetzt erleben, dass wir zum ersten Mal Lehrerstellen im Prinzip kürzen, obwohl wir mehr Schüler haben, dann ist das eine Sache, die wird uns erst in einigen Jahren so richtig auf die Füße fallen. Also wir bemerken die Unzufriedenheit jetzt schon. Wir sehen, dass die Ergebnisse nicht positiv sind. Und wenn wir in einer jetzigen Situation so handeln, dann wird uns das später noch massiv auf die Füße fallen. Das wären jetzt mal so zwei konkrete Beispiele.
Gut, vielen herzlichen Dank. Auch sagen diese beiden Beispiele nochmal. Also auf der einen Seite Landwirtschaft, also Kooperation zwischen Umweltverbänden und auch den Landnutzern. Und auf der anderen Seite eben ja, Bildung und das eben auch hochzuhalten, auch in Richtung auf Nachhaltigkeit, so habe ich es verstanden. Dann dasselbe nochmal an Sie die Frage. Was wären aus Ihrer Sicht die Prioritäten, die Sie sagen würden, das sollten wir jetzt ganz klar mit im Vordergrund sehen bei allen anderen Krisen, die wir haben, die wir natürlich auch bewältigen müssen.
Also zuerst möchte ich nochmal eingehen auf, ich weiß gar nicht, wer es zuerst gesagt hat, erste oder zweite Gruppe, dass bestimmte Dinge nicht rausgedrungen sind, die wir gemacht haben. Also wir waren bei einem Bereich in der vorherigen Legislatur sehr fleißig, das ist der Wasserbereich. Ich musste mich jetzt, weil ein paar Anträge im Plenum waren, auch nochmal da intensiv reinlesen und war selber sehr überrascht, wie fleißig wir waren. Cottbus Ostsee ist ja erst hier auch schon genannt worden, war zum Beispiel ein Thema. Und das müssen wir weiter treiben. Also wir sehen es gerade draußen und ich bin überzeugt davon, dass ich nicht übertreibe, dass das dramatisch ist, was wir gerade erleben, was die Trockenheit betrifft. Und das Also ich als Förster sage jetzt definitiv, die Bäume, die gerade grün sind, die zehren alle von dem Wasser, was in den letzten 6 Monaten gefallen ist. Also 6 Monate stimmt nicht, sondern vor den letzten 6 Monaten, also bis zum Dezember letzten Jahres. Ne? Diese 6 Monate, die jetzt so trocken waren, die werden wir nächstes Jahr sehen und da wird es etliche Abgänge geben. Das heißt also, das Thema Wasser ist das Vordergründigste und das werde ich auch selber treiben und wir haben da auch schon ein paar Ideen.
Okay, könnte ein paar Ideen uns sagen?
Ja, also es geht am Ende ja immer darum, dass man Wasser in der Fläche hält, also dass man es nicht ablaufen lässt. Ich bin auf dem Weg hierher durch einen heftigen Regenguss gefahren. Das meiste davon wird irgendwo weglaufen, in die Flüsse, in die Gräben. Und da treiben wir gerade an, ich bin ja selbst Stiftungsratsmitglied in der Stiftung Brandenburgischer Naturschutzfonds. Die Stiftung ist aufgefordert worden, durch den Rechnungshof die hohen Geldbeträge abzubauen, dass man Projekte im Wasserbereich stärker unterstützt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir treiben wollen. Und der zweite Punkt ist, es gibt eine Handlungsempfehlung für Eingriffsregelungen. Die ist von 2009. Da sind noch Beträge genannt für ein Hektar, ein Quadratmeter Entsiegelung von 10 Euro. Das macht ihn heute gar keiner mehr. Die ist aber sowohl für Unternehmen als auch für die Behörden quasi wie so eine Bibel. Die müssen wir überarbeiten und da habe ich auch schon Druck gemacht und die Abteilung 2, also die Wasserabteilung, die findet das auch sehr gut. In diesen Handlungsempfehlungen sind Maßnahmen genannt, wie Ausgleich stattzufinden hat. In der Regel auf landwirtschaftlichen Flächen, das heißt, wir graben uns selber unsere Flächen, wo wir Nahrungsmittel anbauen, ab. Der Bauer wird quasi gezwungen, auf den Restflächen noch intensiver zu arbeiten, um das Gleiche zu erlösen. Und da wollen wir erreichen, dass mit dieser Handlungsempfehlung auch Maßnahmen im Wasserbau als Ausgleich und Ersatz akzeptiert werden und dann natürlich umgesetzt werden. Das heißt also, unsere Wasser- und Bodenverbände könnten über diesen Weg eine Menge Geld in die Hand kriegen, um die Maßnahmen in der Fläche umzusetzen, die wir brauchen. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das betrifft die Sauberkeit unseres Wassers. Wir wollen mit Nachdruck daran arbeiten, das muss der Bund entscheiden, dass wir die vierte Reinigungsstufe geregelt kriegen. Das ist, muss man dann auch den Bürgern erklären. Das ist so etwa 1 Euro, 1,10 Euro, 1,20 Euro mehr im Kubikmeter Abwasser. Da werden dann vielleicht der eine oder andere dann wieder abspringen. Aber ich finde, das ist wichtig, weil wenn wir das so gereinigt haben, das Wasser, dann können wir das auch hier auf unseren Flächen verwenden. Und jeder Bauer, die Landwirtschaft ist ja auch gerade schon angesprochen worden, kann die Bewässerung über diesen Weg machen und nicht aus der Tiefe, aus dem Grundwasserleiter.
Letzte Frage dann gerade zum Thema Wasser. Wir haben ja auch hier in der Plattform eine Arbeitsgruppe Wasser, die von Herrn Stock, der leider heute nicht da ist, geleitet wird. Da kam natürlich immer die Frage auf, und die ist auch bei der Rückmeldung jetzt gekommen, müssen wir eigentlich Wasser nicht ein Stück weit teurer machen? Ist das nicht eine Möglichkeit, also alles, was teuer wird, wird auch, sagen wir mal, effizienter genutzt? Ist das nicht auch eine Strategie, um sicher zu sein, dass Wasser nicht verschwendet wird?
Das sind ja zweierlei Sachen. Was Sie meinen, ist garantiert das Wassergesetz, was wir ja auch in der Mache haben. Also es steht ja im Koalitionsvertrag, dass wir das ändern. Und da geht es ja um diese Hebesätze. Also der normale Hebesatz ist in Brandenburg schon relativ hoch, in Sachsen viel, viel geringer. Wir sind bei über 11 Euro. Aber wo es hinausläuft, ist ja natürlich, dass man den großen Bergbautreibenden bei mir da in der Region noch stärker belastet. Der nutzt das Wasser ja gar nicht. Der nimmt es nur aus der Erde und lässt es in die Flüsse laufen, die davon auch profitieren, weil sie sonst gar kein Wasser mehr hätten. Deswegen halte ich meinen Weg für den besseren. Am Ende würde man ja nicht nur den treffen, sondern eben auch Agrarbetriebe oder andere, die Wasser heben. Aber es muss nicht jeder im Garten einen Pool haben. Also das sind so Dinge, da ist es dann aber nicht die Landesgesetzgebung, sondern da ist es natürlich der Wasserverband vor Ort, der die Preise macht. Ne? Und da müssen wir dann ansetzen.
Okay, gut. Dann würde ich jetzt gerne nochmal zu einem anderen Thema kommen. Das letzte, dann würde ich es gerne öffnen. Ich würde gerne nochmal von Ihnen, und da fange ich bei Ihnen an, Herr Hoffmann, wir haben ja hier die zivilgesellschaftlichen Gruppen vor allem versammelt, also alle Gruppen, die sich freiwillig und auch, sagen, im Wesentlichen unentgeltlich für Nachhaltigkeit einsetzen und die eben vor Ort Initiativen betreiben, um tatsächlich nachhaltige Ziele dann auch umzusetzen. Wie sehen Sie da das Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft und Politik? Wie würden Sie das auch gerne noch weiter befruchten, damit das, was hier an Engagement kommt, was manchmal auch ein bisschen frustriert ist an der Politik, ja, wie kann man das noch aus Ihrer Sicht verbessern?
Also ich finde zunächst mal, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement ganz wichtiger Ideen- und Impulsgeber ist. Ich finde, dass eigentlich unsere Aufgabe wäre, das noch stärker zu nutzen. Dass wir, also das habe ich gerade heute gehört, man müsste mehr informieren. Ich finde, wir müssten nicht nur mehr informieren, wir müssten auch mehr zuhören, beteiligen und mit in die Verantwortung nehmen. Und ein anderer Punkt, den ich heute gehört habe, Ehrenamt ist eine ganz tolle Sache und Zivilgesellschaft, aber es um das zu ermöglichen, bei all den Herausforderungen, die jeder Einzelne auch sonst noch so hat, ist tatsächlich aus meiner Sicht wichtig, dass das Land auch diese zivilgesellschaftlichen Strukturen unterstützt, indem man auch Mittel in die Hand gibt, um dieses Engagement auch hauptamtlich zu begleiten. Also das erleben wir überall. Ich meine, das ist selbst bei uns in den Parteien ist es nicht anders. Der größte Teil bei uns in den Parteien passiert ehrenamtlich und trotzdem haben wir irgendwie alle eine Geschäftsstelle, wo jemand sitzt, der unterstützt, der die Abrechnung, die Buchhaltung und diese ganzen Geschichten macht. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre das Engagement auch in den Parteien noch weniger. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Zivilgesellschaften. Da ist eigentlich egal, ob es Umweltverbände sind oder ob es irgendwie das ehrenamtliche Tierheim bei uns in der Region ist, die auch Unterstützung brauchen. Also das würde ich mir wünschen von der Landesregierung.
Gut, dann können wir gleich weitergehen. Ja, auf Landesregierung sagen, Sie sind nicht Mitglied der Landesregierung. Klar, die Partei unterstützt es, aber wie würden Sie das Verhältnis jetzt im Einzelnen spezifizieren wollen?
Also ich denke, auch da haben wir in der vergangenen Legislatur eine ganze Menge gemacht. Wir haben ja das Jugendgesetz geändert und haben eben dafür gesorgt, dass Jugendliche sich beteiligen können, beteiligen müssen, beteiligen sollen. Und die fordern das auch ein, habe ich selber schon erlebt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir beim Klimaplan genau dieses Verfahren ja schon gemacht haben. Ne? Also mit allen möglichen Zuschriften. Man konnte über E-Mails oder auf der Plattform dort sich beteiligen. Das ist ein Format, das würde ich auch weiterführen. Möglicherweise auch für Gesetze. Aber ich bin ja ein Kind der DDR und ich habe das bundesdeutsche Abgeordnetensystem so verstanden und so würde ich es auch gerne leben, dass man da jemanden wählt für 5 Jahre und dann muss man dem aber auch mal auf den Geist gehen. Na? Und sagen, das und das fordere ich und nach 5 Jahren wird abgerechnet. So, also man soll ja auch uns nicht aus der Verantwortung lassen. Na? Wir kriegen jeden Monat dafür eine ganze Stange Geld. Und insofern denke ich, dass da auch die Büros sind ja alle da, man findet uns im Netz, ich werde ja auch hin und wieder angeschrieben, dass man diesen Weg auch nutzen muss, um auch Druck zu erzeugen.
Gut, dann nehme ich Sie beim Wort jetzt. Ja? Jetzt haben wir die Leute hier, die Druck aufüben können. Ja? Und die sind da und die wollen sich jetzt auch melden. Und dass wir jetzt das öffnen und Sie können sozusagen Ihren drückenden Fragen und Kommentare gerne weitergeben. Nochmal meine Bitte, wir sehen Sie. Ja, also Jana, du siehst ja, wer sich meldet, ja. Und bitte keine Co-Kommentare, ja, wir haben jetzt sicherlich viele, die gerne hier noch fragen. Kurze Kommentare ist gut, kommt auch besser an. Also vielleicht nur noch mal hier und dann gehen wir jetzt der Reihenfolge vor. Wir gehen erstmal jeden Einzelnen und wenn wir dann doch mehr haben, dann würde ich es auch ein bisschen sammeln. Aber Sie sind als Erster dran, stellen Sie sich kurz vor und dann Ihren Beitrag.
Genau, mein Name ist Landelin Winter, ich bin von der Grünen Jugend und ich nehme Sie gleich beim Wort. Mit dem verantwortlich halten und immer Forderungen stellen. Und ich bin ja ganz schön aufgebracht, es könnte schwierig werden, mich kurz zu halten, aber ich gebe mein Bestes, versprochen. Und zwar habe ich mich gerade sehr darüber gewundert, dass Sie beide die großen globalen Krisen, die es gerade gibt, so ein bisschen probieren, gegen die Nachhaltigkeit auszuspielen. Die Nachhaltigkeit ist so ein langfristiges Projekt, das muss man irgendwie machen und jetzt sind aber gerade die anderen Krisen wichtiger. Was haben Sie denn an dem Wort Klimakrise nicht verstanden? Also klar, wenn man das als eine niedrigere Priorität setzt, dann kann ich verstehen, dass man so denkt. Es ist ja aber de facto nicht so. Also es ist doch letzte Woche die komplette Gore-Scheide abgebrannt. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend, dass Sie sich hinstellen und beide das Thema Nachhaltigkeit so wichtig finden, währenddessen gleichzeitig Abgeordnete der SPD mir sagen, okay, der Klimaplan, der landet jetzt in dieser Koalition eigentlich in der Schublade irgendwie den Waldumbau, wollen Sie nicht schneller vorantreiben als in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Wieso können Sie nicht sagen, dass es Ihnen gerade in dieser Legislatur wichtiger ist, Politik für die Landbevölkerung und für die Landnutzer zu machen, als für die Nachhaltigkeit?
Wollen Sie anfangen, Herr Mark?
Ja. Ja, also ich habe zumindest in dem dritten Wortbeitrag deutlich gemacht, dass das eben nicht nacheinander ablaufen soll, sondern schon, dass wir diese Wichtigkeit sehen und insbesondere deswegen, weil diese Krisen ja auch, so wie ich es ja auch gesagt habe, uns da voll in die Parade fahren. Also jede Granate, die irgendwo explodiert, die erzeugt CO2 und natürlich auch Wärme. Ne? Und das Klima ist global, also betrifft es irgendwann auch uns. Also insofern sehe ich das gar nicht, dass wir das irgendwie gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen das tun. Und deswegen kam ich ja auch zum Thema Wasser, weil wenn wir dieses Thema Wasser nicht in die Reihe kriegen, dann können wir hier in Brandenburg über kurz oder lang keine Lebensmittel mehr anbauen und dann haben wir die nächste Krise. Ne? Also das so. Goresheide, ja, da muss man mal gucken, wie die Feuerwehr in Sachsen arbeitet und wie die in Brandenburg arbeitet. Man hätte das Ding auch ein bisschen anders abarbeiten können. Aber was stimmt, ist natürlich, unsere Wälder sind komplett trocken. Es gibt immer noch unvernünftige Leute, die irgendwo eine Kippe rausschmeißen oder irgendwie kokeln mit Feuer und Lagerfeuer machen oder sonst irgendwas. Und sowas brennt dann natürlich sehr, sehr schnell. Und da sind wir gleich beim Waldumbau. Den werden wir auch weiterführen. Allerdings machen wir keinen betriebswirtschaftlichen Blödsinn. Das heißt also, wir untersetzen die Bäume, also die Wälder, die derzeit noch Kiefer sind, hacken wir nicht ab, wenn sie 20 Jahre alt sind oder 25 oder 30, sondern dann, wenn es geht, also bei einer schattenertragenden Baumart so ab Alter 40, 50, bei einer Lichtbaumart wie die Eiche dann ab Alter 60, 70. Ne? Also wird der Oberbestand aufgehauen und die Laubholzbaumart unten reingebracht. Und was wir auch machen müssen, gerade im Süden von Brandenburg, da war ich letztens auf einer Veranstaltung, wo uns die Wissenschaft gesagt hat, welche Baumarten gehen denn überhaupt noch? Ne? Sind es denn unsere heimischen oder müssen wir denn auf andere zurückgreifen? Auch da sind wir dabei, diese Wissenschaft zu unterstützen und Lösungen zu erfragen und die dann auch natürlich in die Fläche bringen. Und was den Klimaplan betrifft, also bisher sehe ich das nicht so. Ich war auch sehr erfreut, dass der Minister das Ressort anders genannt hat. Wer war jetzt aus dem Klimabereich? Ne? Also es war auch eine heftige Kritik, dass das so unter ferner Liefen behandelt wurde. Das sagt ja auch deutlich, dass wir das weitermachen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann noch bei Hoffmann, Sie auch. Ich würde auch relativ kurze Antworten bitten, ja, weil wir eine ganze Reihe von Personen haben, die jetzt uns auch noch weitere Fragen stellen wollen.
Also ich verstehe natürlich Ihr Engagement für den Klimaschutz, gerade als Mitglied der Grünen Jugend. Und ich verstehe auch, dass Sie damit unzufrieden sind, dass das Thema jetzt sicherlich ein bisschen anders angepackt wird, wenn die Grünen eben nicht mehr im Landtag sind. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass Sie sagen, dass wir versucht haben, Nachhaltigkeit gegen aktuelle Krisen auszuspielen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden. Ich wollte es jedenfalls nicht so ausdrücken. Ich wollte deutlich machen, das habe ich versucht am Beispiel der Corona-Pandemie in Bezug auf Bildungspolitik, dass du natürlich irgendwie im Alltag dann akute Handlungszwänge hast, wo es eben dann, wenn es darum geht, wie kriegen wir jetzt den Unterricht abgesichert? Wie ist jetzt die Entscheidung? Lassen wir die Jüngeren zu Hause oder lassen wir die Älteren zu Hause? Dass du dann vielleicht nicht ganz so viele Ressourcen zur Verfügung hast, um in die Weiterentwicklung von Lehrplänen zu gucken, die am Ende natürlich tatsächlich irgendwie den nachhaltigeren Effekt haben. Also ich will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen und sagen, man kann nur das eine machen. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen gucken, dass wenn wir in solche Situationen kommen, wir das als Impulse auch nehmen für nachhaltige Entwicklung. Aber ich will einfach sagen, dass es natürlich ein Stück weit auch immer ein Spannungsfeld ist, was man machen kann mit den begrenzten Ressourcen. Also es sollte nicht irgendwie das auf die lange Bank schieben sein, sondern einfach mal versuchen, so gewisse praktische Handlungszwänge darzustellen. Ne?
Ja, ich würde jetzt dreimal zusammennehmen. Sie sind als erstes dran. Ja.
Okay.
Ja, Entschuldigung.
Hallo, Luisa Meyer vom Innenministerium, Abteilung 4. Ich würde gerne auf einen ähnlichen Punkt eingehen. Ich habe bei Ihnen gar keine Zurückstellung des Thema Nachhaltigkeit verstanden in der Ausgangsthese, sondern eigentlich eine Parallelität. Und ich würde gerne Lanze brechen, das eher als Konnektivität zu verstehen, weil SDG 16, Frieden, starke Institutionen, korreliert ja genauso mit allen anderen. Und wenn wir auf die jüngst erschienene nationale interdisziplinäre Klimarisikoeinschätzung gucken, stellen wir fest, genau da wird proklamiert, wir können Sicherheit nicht mehr ohne Klima denken. Und wir merken das in der polizeilichen Lagebewältigung, wir merken das bei Waldbrandeinsätzen und Co. Und ich würde gerne wissen, resoniert dieses Verständnis? Denn hier habe ich heute auch eher eine Parallelität erlebt. Nehmen Sie das anders wahr?
Ja, ich würde erst noch mal zwei dazu nehmen. Ja, wenn Sie kommen danach dran. Ja, wir haben jetzt noch die zwei und dann machen wir noch eine Runde. Ja.
Ich mache es kurz. Ich habe zwei Fragen. Das Thema Wasser ist jetzt schon angesprochen worden, Gott sei Dank. Herr Roig, Sie haben gesagt, dass BürgerInnen 1 Euro mehr zahlen sollen. Meine Frage, tun Unternehmen das auch? Werden sozusagen verursachende Großabnehmer, Großentnahme, Beursacher dieser Wasserkrise in Brandenburg auch verpflichtet, mehr zu zahlen? Und was hält eigentlich die Opposition dafür? Oder wird die sich dafür einsetzen, falls die Regierung das nicht tun wird? Genau, und an ja, und dabei belasse ich es.
Gut, dann nehmen wir noch eine Frage und dann gehen wir wieder zurück.
Ja,
Ja.
Dorothee Beres von den Teachers for Future. Sie haben eben die Bedeutung, heute ist immer wieder angeklungen, wie wichtig die Bildung ist, auch für Partizipation, für Beteiligung, für Akzeptanz, für die Wichtigkeit des Nachhaltigkeitsthemas. Dem entgegen sehe ich gerade das, was in der Bildungspolitik passiert. An den Schulen haben wir weniger Köpfe durch die Stundenerhöhung. Wir haben weniger Menschen, die sich da nochmal zusätzlich für das Thema engagieren. Da fällt gerade ganz viel weg. Da hätte ich gerne ja, eine Rückmeldung zu. Und die zweite Sache ganz konkret. Brandenburg ist, glaube ich, mit Baden-Württemberg gemeinsam das einzige Bundesland, das nicht das Angebot von Engagement global annimmt, zu 60% eine Stelle zu finanzieren, eine BNE-Expertenstelle im Bildungsministerium. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich sehe, dass im MLUG mit außerschulischen Lernorten, mit der fantastischen Servicestelle BNE, die wir haben, ganz viel passiert und dass im Bildungsministerium da vergleichsweise wenig passiert. Und ich wünschte mir, die meiste Bildung findet nun mal in der Schule statt, dass da endlich diese Stelle eingesetzt wird und kofinanziert wird, weil Engagement global würde ja ganz viel dazu geben. Was sagen Sie dazu?
Gut, danke. Ja, dann gehen wir jetzt wieder aufs Podium. Und sind ja drei Themen. Also das eine Konnektivität statt Parallelität, dann das Thema Wasser nochmal. Also oft müssen auch die Großabnehmer nicht ein bisschen mehr zahlen. Und das dritte wäre nochmal Bildung, sparen wir da am falschen Ort. Herr Hoffmann.
Also die Konnektivität, das habe ich ja versucht deutlich zu machen, das sehe ich auch so. Ich glaube, es braucht noch ein Stück weit einen Bewusstseinswandel in der Politik, weil diese Konnektivität natürlich auch nicht überall sofort jedem ins Auge springt. Und als Politiker steht man irgendwie auch ständig draußen und muss sich für alles Mögliche rechtfertigen und alles Mögliche erklären. Und das habe den Eindruck, das fällt zunehmend schwerer, nicht nur, weil es komplizierter ist, sondern weil auch die Bereitschaft zuzuhören und sich ein Stück weit für Argumente zu öffnen, rückläufig ist. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen da vollkommen zu und es ist auch das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken. Zu der Frage mit dem Wasser, ehrlich gesagt, da kann ich nichts zu sagen, da habe ich nicht die Ahnung von. Da müssen wir jetzt mal hören, was der Kollege Roig erzählt. Und die Frage der Bildung, das teile ich, dass das momentan eine fatale Entwicklung ist. Sie haben noch gesagt, weniger Köpfe und mehr Stunden. Das tritt ja erst in einem Jahr in Kraft. Also die mehr Stunden kommen ja erst noch später. Stand jetzt haben wir erstmal nur eine Lücke gerissen. Und ich war jetzt gerade wieder, habe Schulen besucht, die mir beschrieben haben, dass an den Schulen für gemeinsames Lernen die Stundenzuweisungen gekürzt werden und natürlich fallen da zunächst die Förderstunden und Teilungsstunden weg, sodass gerade die Kinder, die einen besonderen Bedarf haben, die sind, die jetzt als Erste besonders darunter leiden, halte ich persönlich für falsch. Ich glaube, es geht komplett in die falsche Entwicklung. Diese geförderte Stelle über Engagement global ist mir bislang nicht bekannt, werde ich aber Ihre Anregungen aufgreifen und da zumindest mal nachfragen.
Okay, ja, vielen Dank. Herr Ort, bitte.
Ja, also wie das Innenministerium es sieht, sehe ich es auch. Wir haben ja auch darauf reagiert. Wir haben ja die Stellen der Polizei erhöht. Das ist zumindest die für einen spürbaren Schutz auch sorgen sollen. Also insofern sind wir dem nachgekommen. Und ich glaube, mit unserer Regelung für die Prämien für die Feuerwehr sind wir ja auch so fast das einzige Bundesland, das das macht, um auch diese zum großen Teil ja ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Das sind ja genau die dann tageweise an den Bränden sitzen und quasi eigentlich ja ihre Freizeit verbringen, weil das ist eben Ehrenamt. Also da sind wir dran oder haben ganz viel gemacht. Es wird auch zu diesem Thema am kommenden Donnerstag eine Aktuelle Stunde geben zum Thema Feuerwehr, Waldbrand etc. Also da sind wir dabei. So, Verursacher. Ich habe erst ja schon gesagt, sicherlich werden wir etwas mehr Geld haben müssen, weil aus diesem Topf werden ja auch Hochwasserschutzmaßnahmen und andere Dinge bezahlt. Also insofern wird es wahrscheinlich so kommen, dass wir das erhöhen, aber wenn, dann für alle gleich. Also nicht jetzt spezielle Gruppen herausgreifen und besondere Unternehmen in der Lausitz bestrafen. Da müssen wir genau hingucken. Das sehe ich auch so. Vor kurzem hat ja Greenpeace gesagt, dass sie da nicht so dran glauben, dass das alles so schön rekultiviert wird. Die sind aber gerade dabei, uns weiterhin mit Energie zu versorgen, indem sie eben ganz viel für die erneuerbare Energie tun. Und das müssen wir unterstützen, insbesondere deswegen, weil ja die Energiequelle jetzt noch die Braunkohle ist. Und wenn es dann grüne Energie ist und die gleichen Leitungen verwendet werden, ist das ja auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, weil wir nicht neue Leitungen bauen müssen. Ne? Also insofern hat das seinen Vorteil. BNE-Expertenstelle, also ich weiß, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung durchgeführt wird. Ich war da selber auch schon bei Workshops. Da müsste ich auch mal nachfragen, ob es da irgendein Angebot gibt, ein Förderangebot, was derzeit noch nicht quasi genutzt wird. Da würde ich das auch nachfragen beim Minister. Und was die Schule betrifft als solche, es ist jetzt auch ein bisschen abgeebbt. Und zwar deswegen, weil die meisten merken, dass wir zum ursprünglichen Haushaltsentwurf, und auf den bezog sich ja immer die Kritik, eine ganze Menge nachgelegt haben. Gerade für die Sachen, die Herr Hoffmann gerade gesagt hat. Also Geld nochmal in die Hand genommen haben. Und das wird jetzt auch nach und nach über die Schulämter an die Schulen verteilt. Auch Schulämter haben da nicht immer gut reagiert. Fakt bleibt aber, da beißt die Maus keinen Faden ab, dass ab Februar 2026 jeder Lehrer in Brandenburg eine Stunde mehr gehen muss. Das wird auch dazu führen, wenn man sich, das kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn man eine Schule hat mit 30 Lehrern, jeder macht eine Stunde mehr, ist das so ziemlich genau ein bisschen mehr als eine Stelle. Ne? Und dann gibt es durchaus auch Versetzungen. Ne? Wir werden uns über diesen Weg erstmal retten. Alle Bundesländer ringsherum haben schon diese eine Stunde mehr. Es gibt aber auch Schulen, insbesondere Förderschulen, wo die Stunde mehr nicht kommt. Also es ist nicht pauschal bei allen Schulen. Und dann wollen wir, da legt ja auch der Finanzminister sehr viel Wert drauf, in die Qualitätsbetrachtung gehen bei den Schulen. Denn insgesamt ist der Bildungsetat von 3 Milliarden Euro auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen. Also 300 Millionen mehr, das ist eine ganze Stange Geld. Und wir sind ja trotzdem am Ende der Skala, was die Leistungen betrifft. Und da muss man wirklich mal hinterfragen, woran liegt es? Ist einfach nur Geld der Mangel oder sind es andere Dinge, die fehlerhaft sind? Und das wollen wir oder haben wir uns jetzt für diese Legislatur auch vorgenommen?
Okay, gut. Also Qualitätsinitiative, ja, die wir sicherlich auch alle wünschen und gleichzeitig natürlich die richtigen Ressourcen. Ja, wir nehmen wieder drei. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3 und dann müssen wir wahrscheinlich auch so langsam zum Ende kommen. Sie sind als Erster dran, ja? Oder er war jetzt Erster dran, ja. Auch wieder kurz und knapp, ne?
Ich fasse mich kurz an Herrn Hoffmann und an Herrn Heug. Es geht um die letzte Regierungsperiode, waren Sie auch mit im Ausschuss. Ich habe ungefähr 4 oder 5 Ausschusssitzungen kommentiert dort. Wasser, Wald und Klima. Habe an alle, die dort teilgenommen haben, ungefähr 5 bis 10 Seiten Auswertung geschrieben, was ich davon halte. Herr Hoffmann, der so gut zuhört, der hat nicht einmal geantwortet. Da weiß ich gar nicht, ob der wirklich daran teilgenommen hat.
Ich war in der Legislatur nicht in dem Ausschuss.
Und Herr Reuk hat aber einmal geantwortet, von 5 Mal. Aber nur, weil er sich auf den Füße getreten fühlte. Weil ich ihn da persönlich wahrscheinlich angegriffen habe.
Sie
aber
sind aus Storkow, stimmt das?
Das ist doch schon was wert, dass wir das sich daran erinnern können. Ich habe ja auch reichlich ich möchte wissen, warum da nicht geantwortet wird hier. Wer war denn Ihr Vertreter von der CDU?
Da waren Herr Brüning und Herr Senfkleb.
Die waren trotzdem, sag mal, als Vertreter mal, Herr Gordon Hoffmann. Ja?
Ich war nicht, tut mir leid, ich war nicht Mitglied in dem Ausschuss.
Okay, gut. Also trotzdem können wir ja noch mal die Resonanz darauf abhören.
Aber
ja?
Ich sag mal, aus CDU-Kreisen kam gar nichts, gar nichts.
Gut,
ja. Herr Rolf, wie gesagt, einmal mindestens. Man freut sich.
Aber wir nehmen es allgemein auf, Resonanz, ja, wie wird auf Anfragen gehört? Nehmen Sie es weiter. Ja, dann sind es, bitteschön, ja.
Magdalena Eder, Klimabündnis Brandenburg. Und zwar, ich würde tatsächlich noch mal gerne zum Wasser zurückkommen. Auch, Herr Hoffmann, ich würde Ihnen nahelegen, sich damit auseinanderzusetzen, denn es steht, haben wir gehört, eine Novellierung des Wassergesetzes an. Insofern ist das gerade ein heißes Thema. Und zwar, was die Wasserentgelte angeht, Herr Roig, Sie meinten gerade, die Erhöhung gilt dann für alle. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Das bedeutet, es wird eine Anhebung der Wasserentgelte geben, kann ich Sie da beim Wort nehmen, sowohl für Privathaushalte als auch Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und so weiter. Also weil ich verstehe, es soll keine Vereinzelungen geben, das würde, glaube ich, auch mit dem Diskriminierungsgesetz nicht einhergehen. Aber das bedeutet, es wird für alle geben. Das heißt, die Privilegierungen werden nicht weiter herabgesetzt, sondern es wird tatsächlich eine Anhebung geben, um ja auch für Wasserrückhalt, Hochwasserschutz, die Instandsetzung von Wehren und Stauen tatsächlich mehr Geld zur Verfügung zu haben, nicht nur aus dem Naturschutzfonds.
Ja, danke schön. Wir nehmen noch eine, ja, und dann würden wir die Runde auch abschließen. Wir haben ja noch eine Frage, die wir jetzt noch einbringen wollen.
Einen schönen guten Tag, Mariam Belimudumu von FENROP und von einer panafrikanischen Frauenorganisation, Pavlo Masoso. Sie haben gesagt, Sie haben sich, also das Land hat sich irgendwie gerettet mit der einen zusätzlichen Stunde für die LehrerInnen. Das Problem ist, wenn Sie eine Stunde mehr haben, was machen Sie weniger? Und das ist genau die Sache, das ist vielleicht die Querverbindung zu dem Thema, das angesprochen wird. Dann wird es weniger Projekte geben, Projekttage geben, dann haben LehrerInnen weniger Zeit, sich mit entwicklungspolitischen Themen oder mit nachhaltigen Entwicklungen zu beschäftigen. Und sie haben auch weniger Zeit, sich mit den Krisen dieser Welt auch zu beschäftigen, angehend, und zwar ein bisschen umfassender. Und längerfristig kann es sein, dass es doch nicht die Wirkung hat, die wir erzielen wollen. Also nur als Idee. Und was bieten Sie denn an, damit das nicht passiert? Und zurück auch das, was auch angesprochen wurde, diese Stelle für es geht um Orientierungsrahmen für politische Bildung. FENROP hat sich da stark, ich spreche unter Kontrolle von Uwe Frufer, auch sehr stark engagiert, damit diese Stelle entsteht. Und das ist auch eine Unterstützung für alle. Also, und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich auch mehr mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich erinnere mich nur als ein Beispiel. Vor den Wahlen wollten wir auch, also in einer der Organisationen, die auch Mitglied im FENROP ist, Projekte in Schulen zu machen. Die haben uns gesagt, bitte sehr nicht, machen Sie das außerhalb, wir haben keine Zeit, keine Kapazität. Also, wie gesagt, das ist, und das war wichtig, um Menschen, junge Menschen zu erreichen. Also wie schaffen wir dann die Quadratur des Kreises?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde dann jetzt mal die Rednerliste schließen. Würde noch mal fragen, haben wir online noch Fragen, die jetzt vielleicht ganz wichtig sind, die wir noch einbeziehen könnten? Ja.
Genau, wir hatten eine zu BNE. Ich glaube, die war schon gut beantwortet. Und dann war eine dazu, wie Klimafolgekosten in die Haushaltsentscheidungen mit einbezogen werden.
Okay, prima. Also da haben wir jetzt sozusagen vier Impulse. Vielleicht fangen wir bei Ihnen an diesmal, Herr Roig. Wir haben letztes Mal mit Ihnen, Herrn Hoffmann, angefangen. Also zunächst mal ging es so ein bisschen um Resonanz auf Bürgeranfragen. Ja, wie reaktiv ist die Politik da drauf? Wir hatten als zweites nochmal die Wasserfrage. Gilt die wirklich für alle? Wir hatten die Frage jetzt nochmal Ja, ist es wirklich sinnvoll, in der Bildung dort einzusparen, dass die Lehrer, Lehrerinnen dann für diese Gemeinschaftsaufgaben keine Zeit mehr haben? Und schließlich Klimafolgenkosten, werden die eigentlich einbezogen?
Ja, also Sie haben ja gesagt, ich habe einmal geantwortet. Ich würde sogar sagen, ich habe mehrmals geantwortet. Ich fand dann aber die Konversation ziemlich schwierig, um es mal so zu sagen. Der Ton macht ja auch ein bisschen die Musik. Ansonsten versuche ich wirklich bei allen immer auch zu antworten und eine Reaktion herbeizuführen. Es gibt gerade jemanden aus Cottbus, der auch immer wieder schreibt zu Waldumbauthemen. Also in der Regel beantworte ich das auch. So, Wasserentgelte. Es wird Anfang nächsten Jahres, vielleicht Januar, Februar, den ersten Aufschlag geben vom Wassergesetz. Und dann werden wir uns ganz genau angucken, was zu den Wasserentgelten drinsteht. Und ich hatte ja erst gesagt, das muss nicht jeder im Pool haben. Ne? Oder dann muss er das eben auch bezahlen, wenn er da, weiß ich nicht, alle 4 Wochen oder wie oft man das auch machen muss. Ich habe selber keinen, da das Wasser noch wechselt, ne? 5, 6, 10 Kubikmeter wieder rauslaufen lässt. Also insofern sollte das dann auch umgelegt werden. Also da bin ich ganz dabei. Ne? Aber dann wirklich für alle. Also gleichermaßen. Thema Schule. Also wir haben das, hatte ich ja gerade gesagt, die Lehrer werden definitiv weniger. Jeder, der Wasser hebt. Ja. 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 So. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Der Lehrer muss eine Stunde mehr geben. Jetzt gibt es verschiedene Ideen, um den Lehrer zu entlasten. Davon halte ich auch nicht überall was von den Ideen. Also wenn dann weniger Elterngespräche geführt werden oder weniger Klassenarbeiten geschrieben werden, um den Lehrer von den Durcharbeiten zu entlasten. Ja, das sind so Vorschläge, die funktionieren aus meiner Sicht nicht. Ich bin allerdings auch nicht im Bildungsausschuss. Aber man kriegt ja ein bisschen was mit. Wo wir aber das Geld erhöht haben, und da wird den Schulen auch genug Geld zur Verfügung stehen, ist das Geld für Lehrer, die als Rentner noch Stunden geben und dafür eine Entlohnung haben wollen. Natürlich auch für junge Menschen, die im Studium sind. Ich kenne da persönlich auch jemanden, der in die Schulen schon geht und natürlich für beide einen Vorteil hat. Ne? Er lernt was und die Schule kann den Unterricht absichern. Und auch für Lehrer, die quasi jetzt schon in Rente gehen wollten und dann eben doch, also mit 63 und dann eben doch länger machen. Also für dieses Klientel wird Geld zur Verfügung stehen und damit ist zumindest vieles abgesichert. Nicht alles, aber ganz viel. Was wir aber auch gemacht haben, und insofern, ich war letztens in einer Klasse, die mir die Bildungspolitik des Landes auch vorgeworfen haben. Wir haben ja eine ganze Menge Lehrer, die Seiteneinsteiger sind. Je weiter man nach Süden oder entfernt von Potsdam kommt, werden es immer mehr. Was ja auch was sagt. Und da wollen wir ja weg. Aber ich war letztens in einer Klasse mit 40 jungen Leuten und ich habe die gefragt, wer will denn von euch Lehrer werden? Einer hat sich gemeldet. Na? Wir haben die Möglichkeit, sowohl in Potsdam als jetzt auch für Grundschulen in Senftenberg Lehrer auszubilden. Die haben wir geschaffen als Politik. Senftenberg wird jetzt stark frequentiert, ist aber nur Grundschule. Und das ist das, was wir machen können. Wir können niemanden an die Hand nehmen und sagen, du musst jetzt Lehrer werden. Die Zeiten waren bis 1990 so, aber oder 89 wegen mir, jetzt nicht mehr. Ne? Also die intrinsische Motivation muss schon von jedem selber kommen. Aber die Möglichkeiten sind da. Und das trägt ja auch zur Qualität bei, dass wir wirklich gut ausgebildete Lehrer haben. Klimafolgekosten. Ich bin mir sehr sicher, dass der Klimaplan, der ja auch Anwendung findet, der wird eben nicht abgelegt irgendwo in eine Schublade, Klimafolgekosten auch betrachtet und insofern auch bei Haushaltsentscheidungen mit einfließen lässt. Ja, du schüttelst den Kopf, aber es ist so. Also aus meiner Sicht schon, ja. Da müssen wir hinterher nochmal sprechen, aber wenn es an bestimmten Punkten nicht so ist, dann Mail anrufen, Bescheid sagen und dann kriegen wir das auch gedeichselt.
Gut, dann gehe ich zu weiter, Herrn Hoffmann. Ja, Sie haben jetzt viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Ja.
Die brauchte ich auch. Also zu den Klimafolgekosten. Also wenn es jetzt um die konkreten Haushaltsansätze geht, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, weil das relativ abstrakt ist und es gilt ja dieser Grundsatz Haushalt Wahrheit, Haushaltsklarheit. Da ist es, glaube ich, noch relativ schwierig. Die nächste Frage war das Thema Wasser. Sie haben gesagt, da sollte ich mich mal mit beschäftigen, werde ich machen. Sobald das auf der Tagesordnung steht, bin ich dann hoffentlich auch im Bilde. Dann war die Frage Antworten. Wie gesagt, ich war letzte Legislaturperiode war ich im Bildungsausschuss, so wie die letzten 15 Jahre. Es mag sein, dass ich mal einmal irgendwie zur Absicherung irgendwie kurzzeitig in den Landwirtschaftsausschuss springen musste, aber ich war da nicht thematisch verortet. Und insofern weiß ich nicht, ob Sie mich da wirklich angeschrieben haben. Unabhängig davon will ich auch sagen, auch das passiert. Wir geben uns alle größte Mühe, alles zu beantworten. Passiert immer mal, dass irgendwas irgendwie untergeht. Ist mir schon öfter passiert, tut mir jedes Mal wahnsinnig leid, ist mir peinlich. Passiert, sollte aber nicht passieren. Ist auf jeden Fall keine böse Absicht. Und zum Thema Lehrer, da könnte ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, weil ich die letzte Legislatur im Bildungsausschuss war. Und wir haben auch in der letzten Legislatur über diese Idee diskutiert, die Wochenarbeitszeit für Lehrer um eine Stunde zu erhöhen. Und zwar war das sogar eine Idee, die ich mit eingebracht habe, weil ich gesagt habe, wir haben momentan einen riesigen Lehrermangel. Wir versuchen alles, den irgendwie zu beseitigen. Und da gibt es genug Varianten oder gibt es jede Menge Instrumente, die wir probieren sollten. Wie zum Beispiel, dass pensionierte Lehrer noch länger unterrichten, muss sich natürlich für sie lohnen. Dass Studenten unterrichten, muss sich für sie lohnen. Dass Lehrer entlastet werden von allem, was nichts mit Unterricht zu tun hat und derzeit unterrichten können. Alles sinnvoll. Und ich habe gesagt, wenn all das nicht zum Ziel führt, dann müssen wir auch darüber nachdenken, dass die Lehrer eine Stunde mehr unterrichten müssen. Das ist aus meiner Sicht kein Teufelszeug, denn es gibt genügend andere Bundesländer, in denen Lehrer auch 25 Stunden pro Woche oder 27 Stunden pro Woche Unterricht geben. Allerdings habe ich gesagt, nachdem wir eine Situation hatten, wo schon in den 90ern den Lehrern gesagt wurde, ihr müsst jetzt mal für 2 Jahre eine Stunde mehr machen, danach geht es aber wieder zurück. Und das dann irgendwie 20 Jahre gedauert hat und wir es gerade vorher wieder zurückgenommen haben, habe ich gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir vorher überlegen, wie man das so machen kann, dass es eine faire Regelung ist. Also entweder zum Beispiel, dass man Lebensarbeitszeitkonten einrichtet, wo dann diese Mehrarbeit quasi gespeichert wird und irgendwann genommen werden kann, oder dass es vernünftig vergütet werden muss, und zwar so, dass es sich tatsächlich auch lohnt für die Lehrkräfte, oder dass man an anderer Stelle tatsächlich so entlastet, dass es spürbar ist. Das ist allerdings so, und da würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich kein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, dass diese Idee, sagen wir, im politischen Wettbewerb sofort verunglimpft wurde und gesagt wurde, hier die CDU will, dass ihr mehr arbeiten müsst, kommt mit uns nicht in Frage. Jetzt plötzlich sagen die gleichen, so, die Lehrer müssen halt eine Stunde mehr arbeiten. Und all diese Fragen, die man vorher hätte beantworten müssen, sind eben nicht beantwortet. Und das, was jetzt als Entlastung angeboten wird, Wegfall von Elterngesprächen und Ähnlichem, halte ich für total kontraproduktiv. Also ich finde, das ist kein gutes Beispiel für nachhaltige Politik.
Ja, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen Kontroverse noch zum Schluss hier reingekriegt. Also vielen herzlichen Dank. Ich müsste jetzt leider Gottes beenden. Ja, tut mir leid. Ja, ich weiß, dass sicherlich noch mehr Fragen aufkommen, aber die beiden Herren haben doch gesagt, dass sie tatsächlich noch ein paar Minuten hier sind, sodass also gerne nochmal private Gespräche nachgeführt werden können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen beiden, ja, dafür, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie genau das sozusagen eingefordert haben, was Sie auch bekommen haben, nämlich, dass Ihnen die gesellschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen auch ein bisschen Kraft entgegengesetzt haben. Und Sie haben beide, glaube ich, auch sehr souverän darauf reagiert. Vielen Dank, herzlichen Dank dafür. Auch, dass man mal sagt, dass man was nicht weiß, habe ich oft Politiker nicht oft gehört. Ja, also das ist toll. Ja, also danke Ihnen auch dafür, dass man eben, ja, dass es einfach auch mal zugibt, dass man eben auch bestimmten Dingen dann gar nicht mehr so kompetent ist. Ja, damit, glaube ich, haben wir einen guten Applaus jetzt für die beiden Herren und